Also du nimmst ja von der Person Abschied, während sie noch bei dir ist. Wer erwartet denn eine Demenz? Man hat immer das Gefühl, man hat ja nur Zeit, da später mal drüber zu reden. Ich habe eine gute Nachricht.
Okay.
Es gibt Studien, die behaupten, dass 2 bis 3 Gläser Rotwein am Tag das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, um die Hälfte senkt.
Ist das so?
Es gibt schon auch eine Demenzform, die ist eindeutig ausgelöst durch Alkoholmissbrauch.
Naja, blöd gesoffen gibt es ja diesen,
klar,
sagen wir, bürgerlichen
das
Ausdruck.
Auch, genau. Ja. So pathetisch das klingt, aber ich glaube, ich bin dafür da, um den Menschen zu helfen. Ich habe sonst keine Daseinsberechtigung. Wenn ich sing und spiele, das ist wie Meditation.
Ich hatte das lange in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, der sicherste Ort für mich auch als Person ist die Bühne. Und hat man nicht einfach Angst, wenn wir auf das andere Thema wieder kommen, dass einem das Glück als erstes abhanden kommt, wenn man so eine Erkrankung hat? Oder ist es...
Boah, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Boah.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Herzlich willkommen zu Ringelstädters Rendezvous. Heute mit einer Dame, einer rothaarigen Dame, die Musik macht, die sich mit dem Thema Demenz beschäftigt. Und ihr Name ist Dr. Sarah Straub.
Ja, vielen Dank für die Erwähnung des Titels.
Tja, ich meine, wenn man schon einen hat, dann sollte man auch erwähnen. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
Wir haben ein Rendezvous.
Ja.
So heißt der Podcast. Deswegen solltest du dich am Anfang mal kurz selber vorstellen, in wenigen Sätzen, wie du dich vorstellen würdest.
Ja, ich bin in erster Linie schon Musikerin. Das ist das, was ich seit meiner jüngsten Kindheit als Leidenschaft habe, was mich, glaube ich, total definiert. Das Liederschreiben, das auf der Bühne Menschen unterhalten. Gleichzeitig ist mein Herzensthema das Thema Demenz, das unverhofft in mein Leben kam. Und jetzt versuche ich, beide Leben zu leben und den Menschen etwas zu geben, von dem ich glaube, dass sie es brauchen. Sei es Unterhaltung, sei es Hilfe, vielleicht ist beide das Gleiche sogar. Mhm. Das bin ich, nichts anderes, glaube ich.
Du bekommst ein Geschenk von mir.
Ui.
Und du darfst es jetzt auspacken. Es ist nicht bei den Geschenken, die ich den Gästen mache, immer so, dass es gleich das erste Thema ist. Und bei dir ist es relativ einfach gewesen. Aber es soll was sein, was dich daran erinnert, dass du hier bist und hoffentlich schön für dich blüht.
Oh,
und du weißt
wunderbar
wahrscheinlich, was es ist, oder?
Erwischt. Also wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann von Pflanzen. Aber ich vermute mal, aufgrund dessen, dass du ja gescheite Mau bist, ist es ein... Vergissmeinnicht.
So, darfst du es schon sagen. Es ist ein Vergissmeinnicht, genau.
Dankeschön.
Ja, stell es irgendwo hin, wo es dich erfreut.
Das mache ich.
Und ich würde tatsächlich gern mit diesem Thema erstmal anfangen, weil du es ja auch selber in deiner Vorstellung schon gesagt hast. Du beschäftigst dich mit dem Thema Demenz ausführlich und beruflich und hast ein Buch darüber geschrieben. Und du hast gerade schon gesagt, es kam unverhofft in dein Leben. Magst du mal erzählen, wie du diesem Thema genähert wurdest quasi?
Ja, ich war Anfang 20, als meine Oma an Demenz erkrankt ist und ich habe diese Frau wirklich heiß und innig geliebt. Wir standen uns sehr nah und deswegen war die Situation für mich tatsächlich lebensverändernd. Ich wollte mich gern selbst um sie kümmern, wollte sie selbst pflegen und habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich da als pflegende Angehörige total überfordert bin, weil ich nichts über Demenz wusste, nichts über Pflege, auch nicht gewusst habe, wo man sich Hilfe herholt, und das war wahnsinnig prägend für mich und es hat mich fertig gemacht, dass ich dieser Frau keine Lebensqualität erhalten konnte und dass es ihr einfach so schlecht ging. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich meinen Lebensweg nochmal überdacht habe. Ich habe damals eigentlich die Musik schon zu meinem Beruf gemacht und dann habe ich doch mich auch mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt und versucht, so viel wie möglich drüber zu lernen und bin dabei geblieben. Und heute begleite ich andere Familien.
Und wie ging das dann? Also hast du dann irgendwie eine Ausbildung gemacht oder hast du eh schon in diesem medizinischen Bereich was gemacht gehabt?
Ja, also ich habe damals Psychologie studiert in Regensburg als Alibi Plan B, damit mein Papa sich keine Sorgen macht, weil das Mädel will Musik machen. Genau, also das lief total nebenher und ich hatte auch gar nicht so große Lust drauf. Ich wollte halt irgendwie einen Abschluss haben. Aber durch die Demenz meiner Oma habe ich das dann doch noch ernst genommen, das Studium, hab fertig studiert und dann auch eine Doktorarbeit im Anschluss geschrieben zu dem Thema, bin ans Universitätsklinikum in Ulm und bin bis heute dort geblieben. Ich bin da jetzt seit fast 15 Jahren und beschäftige mich dort wissenschaftlich mit dem Thema Demenz und begleite Familien durch die Erkrankung.
Wenn man jetzt so komplett laienmäßig anfängt, Demenz zu sagen und zu denken, dann kommt als allererstes dieses Thema, jemand weiß nichts mehr oder vergisst immer mehr. Was ist eigentlich der Unterschied, jetzt mal rein vom Krankheitsbild her, zwischen Alzheimer und Demenz?
Also Demenz ist ein Oberbegriff für viele unterschiedliche Erkrankungen, die mit einem Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit einhergehen. Das ist alles. Und Alzheimer ist eine bestimmte Form der Demenz. Wir setzen das oft gleich, weil es halt im Volksmund, weil es die häufigste Demenzform ist. Alzheimer ist das, was im Alter auftritt bei relativ vielen Menschen. Je älter wir werden, desto wahrscheinlicher wird es, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Aber es gibt, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Demenzformen, die auch mit ganz vielen unterschiedlichen Symptomen und Veränderungen einhergehen. Dieses typische Vergessen, das trifft nicht auf jede Demenzform zu.
Okay, das ist praktisch nur ein Bereich, wo man diese Krankheit vielleicht als Außenstehender als erstes erkennt, oder?
Genau, klar. Also wenn ich älter werde und vergesslich werde, das ist halt das, was am ehesten als Demenz eingeordnet wird. Aber zum Beispiel meine Patienten an der Klinik, die sind jung. Ich habe eine Spezialsprechstunde für junge Menschen. Meine Patienten sind in ihren 40ern, 50ern. Meine jüngste Patientin war Mitte 20. Die eine Demenz entwickeln und die haben eher Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachstörungen. Das ist das, was Bruce Willis hat, diese frontotemporale Demenz. Ja, die haben keine Probleme mit ihrem Gedächtnis.
Also das ist praktisch in ihrem Alltag eine Alltagsproblematik, Krankheit, so, dass man einfach plötzlich merkt, also wie stelle ich mir das vor, man merkt plötzlich, so was auch viele bei Corona zum Beispiel berichten, dass sie Wortfindungsstörungen haben oder dass sie ihren aktiven Wortschatz plötzlich eingeschränkt empfinden, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also bei dieser frontotemporalen Demenz, wenn die mit Sprachstörungen einhergeht, dann kann es sein, dass die Leute plötzlich Probleme haben mit der Grammatik. Also dass die Sätze nicht mehr stimmen, dass das Sprechen immer anstrengender auch wird, dass die Stimme heiser wird, dass sie viel Kraft brauchen, um überhaupt was zu sagen. Dann gibt es Patienten, die verlieren ihren Wortschatz. Also das Wissen um die Bedeutung von Dingen tatsächlich. Ja, die umschreiben irgendwann alles, weil ihnen die Begriffe nichts mehr sagen. Das ist echt total abgefahren, ist auch relativ selten, aber es kommt eben vor. Und das Tragische ist, dass diese Patienten oft viel zu spät zum richtigen Arzt gehen, weil die Ärzte sich halt auch nicht auskennen, weil man eben Demenz mit Vergesslichkeit erstmal in Verbindung bringt. Und da landen die Betroffenen schneller beim richtigen Arzt. Wenn jemand verhaltensauffällig wird oder Sprachstörungen entwickelt, ist es oft ein langer Weg.
Wenn du magst, dann würde ich trotzdem erstmal, bevor wir uns diesem Thema nochmal breiter widmen und auch meine Fragen, die ich dazu habe, weil ich auch mit dem Thema konfrontiert bin, würde ich darum erstmal über dich reden, wie du dein Leben bis dahin verlaufen ist. Wie kamst du zur Musik eigentlich? Also wie bist du mit Klavier aufgewachsen und hast es lernen dürfen oder ja, hast du es dir selber entdeckt?
So dieses ganz Thema? Klassisch, mein Papa ist Musiker, der ist Dirigent. Und
Instrumentallehrer.
Erklärender. Genau, gescheit gelernter. Der auch Blechbläser unterrichtet und Klavierunterricht gibt. Der hat mir ein Klavier gekauft, wo ich gleich war. Und dann hat der mir jeden Morgen vor der Schule Klavierunterricht gegeben.
Vor der Schule noch?
Jeden Morgen um 6:30. Und der hat mir das echt so verkauft, als wäre das normal.
Echt jetzt?
Es hat Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das andere Kinder nicht so machen.
Aber um 6:30 in der Früh, da ist man ja, sag mal, geistig.
Nein, ich bin total der Frühaufsteher. Ich liebe das. Und schon als Kind.
Und hat dich der aus dem Bett geschmissen? Mein Vater zum Beispiel hat mir ja einen getrichtert, der hat mir immer die Bettdecke weggezogen zum Aufstehen, damit mir gleich mal kalt war und ich gleich mal raus. Dann in die Dusche, dann kalt duschen und dann in den Tag. So.
Krass.
Bis heute Weichei natürlich, weil seitdem ich selber bestimmen kann, dass ich so nicht mehr aufstehen möchte, finde ich in der Früh alles, was geistige oder schnelle Leistungsfähigkeit ist, finde ich eher abschreckend. Aber du magst es.
Ich mag das total. Für mich ist eher bitter, dass Konzerte abends stattfinden.
Echt?
Ja, du, wenn mal ein Konzert um 6 Uhr beginnt, dann ist es für mich das Geilste.
Jetzt ohne Scheiß, du würdest am liebsten Matineen spielen, oder
ja,
was?
Ja, toll.
Echt?
Ja.
Um 11 in der Früh?
Ja, Hammer.
Ich habe vor kurzem so eine Doppelshow gespielt und dann haben wir einen Nachmittagsshow gespielt.
Super.
Ja, das war irgendwie super. Aber auch irgendwie total schräg, weil du irgendwie denkst, es ist überhaupt noch niemand in der Stimmung, dass er sich irgendwie was anhört. Man ist Nachmittag, also ich zumindest, würde mich am Nachmittag am liebsten hinlegen. So.
Ja, ja, da hast du natürlich recht. Abends die Atmosphäre, die Stimmung, die braucht man. Aber grundsätzlich von meinem Naturell, ich liebe es, in der Früh schon Gas zu geben. Und ich bin auch wahnsinnig produktiv in der Früh.
Das bin ich auch. Also ich würde eher den Ausdruck Vormittag verwenden, okay, statt in der Früh. Weil in der Früh klingt bei dir schon nach 6:30.
Ja, geil.
Wow. Echt jetzt? Okay. Und dann hast du das gelernt von deinem Vater. Hast
ja,
du
genau.
dann Stunden auch noch auswärts gehabt?
Ja, klar.
Oder?
Ich war dann auf einem musischen Gymnasium, habe dort Klavierunterricht gehabt. Ich habe dann Klarinette und Saxophon noch angefangen, habe dann das Abitur auch auf der Klarinette gemacht, habe auch kurz überlegt, ob ich studiere. Das dann aber verworfen aufgrund dessen, dass das mich dann doch abgeschreckt hat, dass man da sehr viel üben muss. Mhm. Und ich habe ja mit 12, 13 schon angefangen, Lieder zu schreiben und wusste am Klavier Popsongs, das ist mein Ding. Ich habe meine komplette Schulzeit damit verbracht, nicht aufzupassen, sondern zu texten während des Unterrichts. Und das ist für mich heute immer noch die geilste Zeit eigentlich.
Ja, das verstehe ich total. Hast du dir deine Themen für die Songs, hast du dir die, hast du immer die selber in dir gehabt oder warst du so jemand, der so Inspirationen um dich rum gehabt hat von Leuten, die auch Texte schreiben? Hast du das mit jemand zusammen gemacht quasi oder hast du es immer allein gemacht?
Nee, immer allein. Und natürlich als Teenager waren es grundsätzlich Herzschmerz-Songs. Und wenn man dann älter wird und sich das alles ein bisschen relativiert, dann haben sich die Themen auch geweitet. Aber ich meine, damals, da wusste ich auch noch nicht, was ich tue. Das war einfach ein Hobby und ein innerer Antrieb. Da habe ich auch erstmal ganz viel lernen müssen. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Songs zu hören und zu gucken, wie funktionieren die, was passiert da, und habe das versucht dann umzusetzen.
Und was hast du gehört?
Oh Mann, also ich habe alles gelernt von Kurt Cobain tatsächlich.
Oh.
Ich war ganz schlimmer Nirvana-Fan, also wirklich obsessiv, völlig irre. Ich habe jeden Text seziert und dieser Weltschmerz hat mir total gefallen. Ja? Und das hat mich jahrelang getragen. Und dann kamen natürlich große Frauen am Klavier, wie Tori Amos zum Beispiel.
Ja.
Da kommt man ja nicht dran vorbei. Und die Liedermacher, also heute zähle ich mich ja zu den Liedermacherinnen, die kamen erst später in mein Leben. Ja, das habe ich natürlich schon auch ein bisschen gehört, aber eigentlich bin ich mit englischsprachiger Musik aufgewachsen. Mein Vater war selber großer Bob Dylan-Fan. Das habe ich mir natürlich auch immer anhören müssen. Ich heiße auch Sarah wegen eines Songs von Bob Dylan, den ich furchtbar finde, aber
ja,
mein Vater hat ihn halt.
Okay, verstehe ich. Das ist sicher nicht sein bestes Werk.
Nee,
ausgerechnet.
Stimmt. Scheiße.
Aber das heißt, weil du eben gerade gesagt hast, die Songwriterin, die Liedermacherin, die du jetzt bist, hat schon einen Ursprung in der Familie schon.
Ja, total, total.
Und Kurt Cobain, lustigerweise war das MTV Unplugged-Konzert dann auch so dein... ja, das war für viele so ein Gamechanger,
genau,
glaube ich.
Das ist bis heute das meistgehörte Album meines Lebens. Ich habe keine Platte so oft gehört wie das MTV Unplugged.
Kennst du eigentlich, nur bevor wir jetzt total abwandern in den Musiker-Talk, aber mach dir nichts, kennst du eigentlich das Foo Fighters Unplugged-Album, das Skin and Bones?
Ja.
Weil ich finde, dass das so das 10, 15 Jahre später, oder vielleicht waren es sogar schon 20 Jahre später, so mehr von dieser Leichtigkeit hatte, was halt Nirvana natürlich logischerweise gar nicht hatte. Aber diese Unplugged-Musik war immer schon deins oder durfte es auch mal sehr laut sein?
Ja, na, sehr laut durfte es natürlich sein. Also Nirvana ist ja auch laut gewesen.
Ja, sehr laut.
Jetzt abseits des Unplugged-Albums. Und da war ich schon zu Hause. Ich habe auch früher Lieder geschrieben, die konnte man mit Powerchords auf der Gitarre spielen.
Sehr
ja.
gut. Das liegt mir wiederum.
Ja, das denke ich mir, deswegen sage ich es, gell? Genau, aber grundsätzlich am wohlsten fühle ich mich mit sehr transparenter, handgemachter Musik. Ich habe natürlich auch im Laufe der Zeit mal mit Synthesizern rumprobiert und so, aber ich stehe einfach auf Oldschool, Unplugged.
Das klingt sehr pur, also sehr pur du quasi.
Mhm.
Hast du früh den Zugang zu dir gehabt? dass du gewusst hast, das bin ich, das möchte ich ausdrücken?
Nee. Ich habe total viel rumprobiert. Ich habe lange gebraucht, bis ich gewusst habe, was jetzt sich echt anfühlt. Also ich glaube, erst durch die Begegnung mit Konstantin Wecker hat sich das richtig angefühlt, weil der hat in mir was gesehen, was ich von mir selber noch nicht wusste.
Mhm.
Ja? Und da verdanke ich ihm sehr viel, weil heute bin ich authentisch auf der Bühne.
Der Konstantin hat dich auf eine Art ein bisschen entdeckt, kann man sagen,
genau.
Oder? Und du bist auch zu ihm dann in die Plattenfirma gegangen oder ins Label.
Ja.
Und ihr habt auch viel Konzerte miteinander gespielt. Wie war das für dich, wenn diese Ikone der deutschen Liedermacherei, was er ja total gut kann, ist ja jemanden auf Augenhöhe zu sich herholen. Ne?
Mhm.
Hast du das immer so gespürt oder hast du das Gefühl gehabt, jetzt hat er das Mädel quasi entdeckt und er will sie so heben, aber du kommst nie auf seine Augenhöhe?
Ja, natürlich war das am Anfang so. Ich meine, da habe ich selber zu ihm aufgeschaut und war völlig überwältigt von seiner Größe. Also, weil er einfach erstmal wahnsinnig viel Platz auch braucht auf der Bühne, rein von seiner Ausstrahlung, da kann man nur verlieren.
Ja.
Aber mit der Zeit, er hat mich wirklich auf Augenhöhe gehoben und es war nicht nur eine Phrase, sondern er hat es wirklich gemacht und das war großartig, weil ich da in kürzester Zeit ganz viel gelernt habe und dann habe ich richtig auch gemerkt, wie er mich loslassen konnte, so, und wie er stolz auf mich war.
Mhm.
Und das war echt schön.
Wenn du heute Lieder schreibst, wann machst du das? Weil wir kommen gleich dazu, dass du viel machst.
Ja.
Nämlich, du arbeitest immer noch in der Klinik, hast du gesagt, du hast ein Buch geschrieben, du machst natürlich viel Konzerte mit einer kleinen Band, du machst Vorträge zum Thema Demenz. Wann hast du die Zeit, Lieder zu schreiben?
Ja, es gibt jetzt keine pauschale Zeit, immer zwischendrin. Ich meine, das wirst du auch kennen, man hat manchmal einfach so eine Idee und die schreibt man dann auch, egal wo man ist, mal nieder. Genau. Und natürlich habe ich Abende daheim, komponieren tue ich, dann muss es dann schon dunkel sein. Also ich brauche dann eine Atmosphäre und da ist dann am besten einfach Kurnacht.
Mhm.
Ja, und dann fließt's im besten Fall. Was ich lernen musste über die Jahre ist, auf Knopfdruck zu schreiben,
mhm,
weil die Zeit mir fehlt, zu warten, dass man, also, so ich habe jetzt eine Stunde Zeit, jetzt muss bitte ein Hit her.
Kannst du das mittlerweile?
Ja, das kann man schon ein bisschen trainieren.
Echt super.
Mhm.
Das finde ich beneidenswert, weil ich glaube immer noch, dass ich ungefähr 2 Wochen reine Muse benötige, bis die komplett richtige Idee ums Eck kommt.
Mhm.
Aber ich weiß natürlich, was du meinst. So, man hat so ein Handwerk mittlerweile, oder? Wenn man es dann ein paar
Jahre
macht.
Ja, aber ich brauche schon auch, wenn ich lange nicht geschrieben habe, das merke ich jetzt gerade wieder, weil ich gerade wieder anfange, dann ist das wie so ein stotternder Motor am
Anfang. Ja, ist ganz schlimm.
Ja, bis man da wieder drin ist, also schreibt man so viel Scheiß.
Ja, und durch alle Zweifel muss man halt wieder durch.
Ja,
ne? Das
genau.
Halt das, man kann das eigentlich gar nicht.
Ja, voll.
Machst du alles mit Klavier?
Ja, ich kann nicht Gitarre spielen, ich mache alles am Klavier.
Okay. Viele Konzerte spielst du. Du bist schon in diesem, sag ich mal, bayerischen Schwaben, da bist du daheim.
Mhm.
Und da spielst du auch viel, oder? Du bewegst dich da schon.
Ja, ich bin viel in Baden-Württemberg auch unterwegs, aber da gibt es ja auch ein Schwabin.
ist ja auch okay.
Ist ja auch okay. Das ist zwar nicht das richtige Schwaben, aber genau. Und ja, also Bayern, Baden-Württemberg sind so meine Homebases und dann mache ich immer Ausflüge mal nach Niedersachsen, nach NRW und so. Aber die meisten Leute habe ich in Süddeutschland natürlich.
Hat es durch dieses Buch, das glaube ich war vor 2 Jahren, mhm, oder? Kam das raus? Sagst du nur kurz, wie es heißt?
Wie meine Großmutter ihr Ich verlor.
Hat es auch dein Publikum bei den Konzerten dann verändert? Also haben sich diese beiden Themen, quasi Musik, die Sängerin, die Komponistin Sarah Straub und die Demenzspezialistin Sarah Straub, haben sich die Publika verbunden mittlerweile?
Total. Also das Buch war unverhofft echt ein Erfolg und findet ganz viele Leser. Und das freut mich total, weil ich weiß, dass es vielen Menschen weiterhilft. Und viele Leute kommen auf meine Konzerte inzwischen, weil sie dann zufällig entdeckt haben, nachdem sie das Buch gelesen haben, dass ich auch Musik mache.
Mhm. Also den Weg genau. So rum.
Ja, ja, genau.
Jetzt gehen wir mal in das Thema rein. Und ich sag's jetzt mal einfach von mir aus, weil ich hatte zu diesem Thema Demenz, wie die meisten Menschen wahrscheinlich, keinen persönlichen Zugang, bis es halt in der Familie so weit ist, dass es jemand bekommt oder du dir denkst, das ist jetzt nicht mehr normal. Kannst du verstehen oder ist es eh normal, dass man am Anfang so einen Schreckmoment hat, wenn man irgendwie merkt, jemand funktioniert jetzt nicht mehr so, wie man ein Leben lang gekannt hat. Ist Schreck die erste normale Reaktion?
Natürlich, weil auch wenn wir uns jetzt mit dem Thema Demenz vielleicht vorher noch nicht beschäftigt haben, dann wissen wir ja irgendwann, dass etwas nicht stimmt und in welche Richtung das gehen könnte. Und ich glaube schon, dass der Schreck auch beinhaltet, dass einem da kurz mal wie ein Film abläuft, was das jetzt vielleicht alles bedeuten könnte. Mhm. Und das verändert ja das Leben nicht nur des Betroffenen, sondern der gesamten Familie im Endeffekt. Und dass man da Angst davor hat, wenn jemand vergesslich wird oder irgendwie sich verändert, ist total verständlich. Deswegen verstehe ich auch grundsätzlich, dass es ein Tabu ist in der Gesellschaft. Also dass wir nicht gerne drüber sprechen erstmal. Wer spricht schon gern über Tod und Krankheit? Ja, das ist immer ein Prozess, da reinzuwachsen als Angehöriger. Aber wir müssen es schaffen, dann so schnell wie möglich diesen Schrecken abzulegen und dann Mut zu fassen.
Und wie mache ich das? Also wenn ich jetzt diesen Schreck in mir habe und feststelle, oh, ich fühle mich erstmal von dem Gedanken überfordert, weil du das auch vorhin gesagt hast, du hast jetzt auch den Drang, deine Oma zu pflegen. Das ist ja das Erste, was jetzt mal bei guten Menschen als Erstes kommt und sagt, ja, ich will das handeln.
Ja.
Ist das schon der erste Fehler, den man macht? Also muss man eigentlich als allererstes Hilfe suchen und Erfahrungen sammeln und dann mit einem Profi zusammen das versuchen zu handeln? Oder kann man das allein erstmal stemmen?
Das kommt natürlich darauf an welchem Punkt der Erkrankung der Betroffene steht. Ja, am Anfang kann man das schon noch handeln, wenn die Defizite noch irgendwie im Alltag gut aufzufangen sind. Aber das Wichtigste, wenn man weiß, dass eine Demenz im Raum steht, ist erstmal, sich Wissen anzueignen. Ich muss dann versuchen, so schnell wie möglich Experte dafür zu werden, damit ich den Betroffenen auch gut begleiten kann. Und dann geht es darum, sich ein Netzwerk zu bauen an Hilfe. Ja.
Und was ist das Wichtigste, was ich wissen muss?
Man muss wissen, was die Diagnose genau bedeutet, also welche Form der Demenz. Deswegen ist es wichtig, eine gescheite Diagnostik zu machen, weil halt die unterschiedlichen Demenzformen unterschiedlich verlaufen. Und dann muss ich wissen, was im Verlauf passieren wird, damit ich mir Unterstützung an den richtigen Stellen holen kann.
Das macht man im Idealfall mit einem Neurologen, oder? Wer macht das?
Ja, genau. Also natürlich ist der Hausarzt erstmal der erste Ansprechpartner, aber der muss einen zu einem Facharzt überweisen. Und im besten Fall hat der auch Kapazität, dann den Patienten regelmäßig zu sehen, um immer zu checken, ob alles in Ordnung ist, ob er von ärztlicher Seite was machen muss und dann halt Leute dazu zu schalten, ja, Beratungsstellen, zu gucken, was gibt's bei uns in der Region, Tagespflege oder Betreuungskräfte, die heimkommen stundenweise oder wie kann man es zu Hause überhaupt schaffen, muss man vielleicht über eine stationäre Pflegeeinrichtung nachdenken, welche Wohnformen gibt es sonst noch? Ich meine, gerade das Thema Pflegeheim ist ja für viele auch schrecklich. Wenn ich mir selber vorstelle, ich bin ein wahnsinniger Einzelgänger, mein Leben lang schon, ich bin einfach gärer für mich. Wenn ich in so einer Wohngemeinschaft sein müsste, ich glaube, da würde ich eingehen. Für mich wird das mal nicht funktionieren. Und deswegen muss man schauen, okay, was braucht diese Person individuell? Weil jemand mit Demenz ist ja nicht nur sei Demenz, er ist schon immer nur ein Mensch. Und ja, ich wünsche mir, dass wir das auch echt immer im Kopf haben, dass das ganz normale Leute sind, die ja Recht haben auf ein gutes Leben, egal wo die stehen und wie weit die der Welt entrückt scheinen. Die haben trotzdem verdient, dass wir ihnen Lebensqualität erhalten.
Ich finde, der Einstieg in die eigene Problematik mit Demenz ist der, dass der Mensch, der vergisst, sich an viel nicht mehr erinnern kann, was ich mit ihm erlebt habe.
Total. Also es ist ja auch eine Form des Abschieds. Also du nimmst ja von der Person Abschied, während sie noch bei dir ist. Das ist so ein langsames Loslassen, das wahnsinnig kräftezehrend sein kann. Also viele Angehörige beschreiben das wirklich als eine vorweggenommene Trauer vor dem Tod. Und das kostet Kraft und da muss man viel auch an sich arbeiten und aushalten auch.
Ich finde ja einen der erst schreckhaftesten Momente, die man mit Demenz hat, ist eben das, dass der andere sich plötzlich an ein gemeinsames Leben nicht mehr erinnert, sondern zum Beispiel irgendwas anderes erzählt. Und man neigt dazu, das zu korrigieren. So sagt, nee, das war doch nicht so, sondern das ist doch so. Und dann kommt, zumindest in dieser Stufe vielleicht von Demenz, wo es noch die Reflexion beim anderen noch gibt, kommt es zu so ganz schreckhaften, ängstlichen Momenten bei dem Erkrankten, weil der plötzlich merkt, dass er nicht mehr stimmt.
Ja.
Kann man grundsätzlich sagen, dass dieser dieser pädagogische Vorgang, dass man praktisch sagt, na, das ist so nicht, sondern es ist anders, dass man das als erstes einstellen sollte?
Genau, also das gehört für mich zum Thema Wissen über die Erkrankung. Wenn ich denjenigen immer korrigiere, dann konfrontiere ich ihn immer mit seinen eigenen Defizite und er hat ja gar keine andere Wahl. Also es wird nicht besser, wenn wir ihm sagen, das passt so nicht, das war anders oder das hast du vergessen. Das ist ständige Verletzung für diese Person. Und viel gescheiter ist es, wir konzentrieren uns auf das, was noch geht, ja, und reden dann über was, wo er oder sie sich eben gerade dran erinnert. Auch wenn das für uns vielleicht verletzend ist, aber es geht an dem Punkt gar nicht um uns, es geht um den Betroffenen.
Das heißt, man sollte diese Geschichten, die da erzählt werden, die zum Teil ja stimmen, aber zum Teil aus einer Zeit sind, jetzt wie die einfach 50 oder 60 Jahre her sind, wo man ja gar nicht dabei war, aus dem Leben des Betroffenen. Ich denke mal, ich weiß ja auch nicht, ob das stimmt.
Aber das ist doch wurscht.
Ja, ist wurscht, oder?
Ja, wenn es der Person gut tut, da jetzt gerade drüber zu reden. Ja, also zum Beispiel, meine Oma war im Pflegeheim und wusste auch nicht, wo sie da ist und in welcher Zeit sie sich befindet. Und sie dachte tatsächlich, dass sie dort arbeitet, dass sie eine junge Frau ist und dass sie dort irgendwie hingeschickt wurde, weil sie wurde nach dem Krieg wurde sie in ein Kinderheim geschickt, um da mitzuhelfen. Und ich glaube, in der Zeit ist sie gehängt. Mhm. Ja. Und ich kam jeden Tag zu ihr und sie hat mich schon am Eingang empfangen und hat geschimpft. So, oh, das ist so viel Arbeit hier und ich mag nicht mehr und ich mag jetzt Wochenende. Ja, da bin ich mit ihr total drauf eingestiegen und wir haben zusammen geschimpft über die viele Arbeit da und dass sie jetzt mal einen Urlaub braucht. Und ja, das ist, klingt witzig, aber sie hat das in dem Moment braucht, weil sie brauchte, oder alle Betroffenen brauchen das Gefühl, dass sie stimmen, so wie sie sind.
Ja, aber ich glaube, dass man da lacht, das finde ich ja eigentlich, also weiß ich nicht, aber ich finde, manche Sachen sind ja auch wirklich lustig.
Ja, total.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Weg, sich dem Thema zu nähern.
Unbedingt.
Dass man den Humor, den man hat, so, dass man den auf diese Krankheit gern drauflegen kann und sagen kann, okay, jetzt machen wir es uns einfach lustig.
Ja, oder? Unbedingt. Also ich meine, wir müssen ja auch endlich mal checken, dass Demenz zu diesem Leben dazugehört. Ja? Also wir werden alle älter, die Wahrscheinlichkeit, dass wir erkranken, ist relativ hoch, auch wenn das deine Hörerinnen und Hörer nicht hören wollen, aber so ist es leider. Also was machen wir? Das Beste draus. Ja? Und dann ist Humor ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Man darf auch drüber lachen. Man darf auch mit den Patienten gemeinsam über irgendwas lachen. Wir dürfen nicht immer alles dramatisieren. Die Angehörigen, die Familien haben es doch schwer genug. Also es gibt so viele Probleme im Alltag, die wirklich unfassbar sind. Und die Versorgungsstrukturen sind auch nicht überall gut. Die medizinische Versorgung ist oft nicht ausreichend. Ja, was braucht man? Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit können nur wir unseren Liebsten bringen, indem wir auch mal lachen.
Und diese Leichtigkeit vor Ort, also ich kenne es oft so, dass ich hinkomme und komme mit so einem schweren Gefühl dahin und bin irgendwie traurig. Aber wenn ich dann dort bin, dann finde ich es halt, mittlerweile habe ich mir das so angewöhnt, dass ich es auch lustig finden darf und dass ich mir so diese Geschichten, dass ich mir dann auch denke, boah, das sind eigentlich voll gute Geschichten, die sind zum Teil besser als das, was man so erlebt hat tatsächlich, yeah. Weil irgendwie anscheinend da auch so eine Begeisterung dazu kommt, wenn man in der Zeit lebt, in der sie gerade ist, jetzt in dem Fall meine Mutter. So. Also kann es wirklich lustig sein und was mir aufgefallen ist und was vielleicht auch eine kleine Erlösung sein kann für Angehörige ist, dass die Dauer der Zeit, in der du mit jemand zusammen bist, gar nicht mehr so wichtig ist. Also es ist, jetzt sage ich es mal nicht egal, aber ein bisschen wurscht ist schon, ob ich jetzt da eine halbe Stunde bin oder vier Stunden.
Genau.
Das heißt, es geht viel mehr um die Qualität der Zeit als die Dauer, oder?
Voll. Also das nimmt doch auch wahnsinnig Druck raus. Ja, ich kann doch auch sagen, ich gehe jetzt 20 Minuten vorbei, weil sie wird die Zeit eh nicht umreißen können. Und in dem Moment, wo du da warst, hast du ihr aber Wohlbefinden geschaffen und sie hat sich gut gefühlt und gefreut, dass du da warst. Und darum geht's. Ich gehe ganz oft in Pflegeheime und erlebe so gerade so spezielle Stationen für Demenzpatienten, dass die nicht besucht werden. Die Familien bleiben weg, weil sie denken, ach, die erinnert sich doch eh nicht mehr, dass sie da war. Aber oh Mann. Und wenn sie sich bloß eine Sekunde wohler fühlt, weil da irgendwer Vertrautes da ist, selbst wenn sie gar nicht mehr weiß, wer es ist, schon darum geht's. Das ist Wohlbefinden.
Kommen wir mal kurz zu dem Emotionalen, weil du es gerade beschreibst, dieses Wohlbefinden. Gibt es da irgendwie wissenschaftliche Studien oder weiß man da viel drüber, dass vielleicht sogar, wenn Es ist ja bei Inselbegabungen auch oft so, dass man zwar die eine Fähigkeit nicht hat, aber dafür die anderen sich verstärken. Weiß man da was drüber, dass das die Gefühlswelt quasi stärker andockt, wenn das die Hirnleistung nachlässt? Ist das sogar so? Weiß man das, oder?
Ja, also es ist ja schon allein, wenn wir jetzt von der Alzheimer-Demenz ausgehen, das ist ja ein fortschreitender Prozess. Also immer mehr Hirnnervenzellen sterben ab und die Emotionszentren, die sind relativ tief im Gehirn und da kommt auch die Erkrankung eigentlich nie vollständig ran. Das heißt, die Menschen wissen vielleicht kognitiv vieles nicht mehr, aber fühlen tun sie schon noch. Das kann man jetzt nicht auf jede Demenzform gleich schablonenhaft übertragen, aber grundsätzlich bei ganz vielen Patienten ist es so, dass die sehr wohl noch fühlen, vielleicht sogar ungefilterter fühlen als wir. Also ich sag immer, ich bin mit meinen Patienten so gern zusammen, weil die so authentisch sind. Ja, weil die das Herz auf der Zunge tragen und weil die mir immer zeigen, wie es ihnen geht. Da gibt's keine Konventionen, die sie einhalten wollen, keine Höflichkeit, kein irgendwie Pflichtgefühl, sondern die sind einfach, wie sie sich gerade fühlen. Und wenn jemand zum Beispiel keinen Bock auf mich hat in der Klinik, dann steht der einfach auf und geht. Ja. Und ich denke mal, geil, ich feiere das, weil das ist eine Authentizität, die haben wir gar nicht.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass irgendwie so diese Konventionen, das macht man doch nicht und so redet man nicht mit jemandem, dass das irgendwie fällt, dass das total pur daherkommt. Ich mag die nicht zum Beispiel.
Genau.
Die ist irgendwie blöd. So, und dann denkst du so, aber das kannst du doch gar nicht wissen. Aber man geht einfach seinem Impuls mehr nach. Ja, ist es impulsiver? Ist das ein Wort, das stimmen würde?
Also man würde da tatsächlich in der Psychologie sogar Impulskontrollstörung sagen in vielen Fällen. Also das ist natürlich auch eine Folge des Hirnabbaus oder eine Folge der Hirnschädigung, dass jemand so Impulse eher nachgehen muss. Aber wir müssen ja nicht alles immer pathologisieren. Man kann es ja auch einfach annehmen und ein bisschen positiver drehen, so wie du jetzt auch, ja. Also der sagt halt einfach, wenn er jemanden nicht mag, das geht ja uns manchmal auch so. Wir sehen jemanden, kennen die Person nicht, aber sie ist uns unsympathisch.
Ja, aber total oft, aber man hat halt so seine Regeln, wie man damit umgeht. Man bleibt halt erstmal höflich und meldet sich halt dann nimmer.
Genau so.
Und das macht sie halt gleich oder machen die halt sofort. Sie melden sie ab sofort gleich nimmer.
Aber ich finde schon, dass das auch ein bisschen ein Vorbild sein kann für uns. Und das zeigt mir halt auch, das sind Menschen. Und es ist so bereichernd für mich, mit diesen Menschen umzugehen. Ich lerne von den Betroffenen ganz viel übers Leben. Auch darüber das Leben zu genießen, den Moment zu leben.
Das, was für, glaube ich, die meisten das Schlimmste ist bei einer Demenzerkrankung, wenn sie diesen Verlauf hat. Ich merke schon, ich muss da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so verallgemeinern spricht. Aber ist ja, das merke ich auch bei mir, meine größte Angst ist, dass sie mich nicht mehr kennt.
Mhm.
Also, dass es mich quasi für sie nicht mehr gibt.
Ja.
Weiß man da viel drüber, was da in einem selber, also an den Betroffenen, an denen sich nicht mehr erinnert wird quasi, was mit uns da eigentlich passiert, ist das was, weil das ist ja praktisch nur ist ja noch krasser als sterben, weil da ist ja der andere einfach nicht mehr da, aber ich kann mich an ihn ja wunderbar erinnern. Das geht da zwar auch, aber ich werde nicht mehr erinnert, so von jemandem. Weiß man da, hast du da mit den Angehörigen, wie arbeitest du mit denen, dass die das nicht als so tiefe Verletzung empfinden, dass einen selber nimmt, dass man selber stirbt quasi für den, der noch da ist eigentlich?
Du, da gehen die Menschen natürlich ganz unterschiedlich damit um, aber viele Angehörige brauchen schon irgendwann mal auch selber Hilfe. Also psychotherapeutisch, weil das so schmerzhaft ist, dass sie da wirklich wie so Depressionen entwickeln zum Beispiel oder die Trauer einfach dann so krass den Alltag überlagert. Da kann jeder anders viel aushalten, aber es ist okay, dass das einen erstmal niederschmettert. Ich meine, unsere Eltern sind doch unsere Wurzeln, oder? Und wenn dann die Mama dich fragend anschaut, weil sie die nicht mehr kennt, dann darf das schlimm sein, weil es ist schlimm.
Ich denke manchmal, vielleicht ist es auch das, dass wir haben ja so einen Drang, dass wir gegen Lebensende von älteren Menschen, uns nahen Menschen, überlegen, haben wir alles ausgesprochen, ist alles geklärt, ist alles gut, haben wir alles gut gemacht. So. Merkt man da einen Unterschied, dass Leute, die in Unfrieden sind mit dem anderen, mehr davon betroffen sind oder sind es vielleicht gerade die eben den Frieden haben, weil die den Verlust mehr spüren?
kann man nicht pauschal beantworten. Gibt's auf beiden Seiten. Aber ich empfinde es in meiner Arbeit mit den Familien als besonders bitter, wenn da familiäre Konflikte da waren, die dann nicht mehr gelöst werden konnten, weil die Konflikte bleiben, die machen es auch den Angehörigen oft schwer, nah dran zu sein. Die wollen dann oft nicht helfen bei der Betreuung und Pflege. Nicht, genau, also nicht deswegen, weil sie nicht empathisch sind, sondern weil sie es selber so schmerzt, ja. Und das muss man respektieren, finde ich. Also jeder hat seine eigene Grenze. Und wenn man halt etwas nicht lösen konnte, dann muss man damit jetzt halt umgehen. Also ich würde da nie jemanden verurteilen. Ich weiß es aus meiner eigenen Familie und jeder kennt das. Da gibt es einfach Konflikte. Und wer erwartet denn eine Demenz? Man hat immer das Gefühl, man hat ja nur Zeit, da später mal drüber zu reden.
Hilft es, wenn man rechtzeitig schon darüber redet?
Ja, also das ist eins meiner wichtigsten Plädoyers auch auf der Bühne, rechtzeitig zu sprechen miteinander. Also auch jetzt zum Beispiel mit den Eltern sich zusammenzuhocken, hey, was wünscht ihr euch, wenn mit euch mal was wäre, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr krank werdet? Wie wollt ihr leben? Wer soll sich kümmern? Diese Dinge, die so unfassbar unangenehm sind, über die man nie redet. Ja? Ich meine zum Beispiel auch sowas wie Patientenverfügung oder so. Mhm. Hast du eine?
Nein, noch nicht.
Ja, schau, das geht gar nicht. Herr
ja,
Ringelstädter.
Ich bin ja
wirklich, weil das ist auch etwas, das betrifft dein Lebensende und das willst du natürlich nicht. Aber das kann man nicht früh genug machen oder eine Vorsorgevollmacht. Das macht man nicht erst, wenn man alt ist, das macht man, wenn man jung ist.
Okay, ich mach's vermutlich morgen.
Okay.
Okay, das, ja, weil ich also mein Vater hatte das, meine Eltern haben es beide. Aber mein Vater hatte das und ich habe schon gemerkt, so wie uns das geholfen hat, dadurch, dass das gab, diese Patientenverfügung, dass wir gewusst haben, wie gehen wir damit um, wenn Fall X eintritt und genau. Fall Y eintritt. Das schon, aber es war trotzdem, die Gespräche drüber waren immer wahnsinnig schwierig. Und jetzt zwar nicht wegen der Kinder, also wir wollten die immer führen, aber ich habe schon gemerkt, dass mein Vater nicht zum Beispiel, mein Vater war echt immer so geil, weil er hat immer... Also es ging immer um den Fall, ja, was passiert jetzt, wenn er stirbt und die Mama bleibt über, wie machen wir das so? Da war er total dabei. So. Okay. Wenn der Fall allerdings umgekehrt besprochen werden sollte, hat er gesagt, nein. Er hat einfach geleugnet, diese Möglichkeit. Das Lustige ist, dass es dann auch so kam, also er starb als erster und wir haben den Fall, dass er überbleibt, tatsächlich nie behandeln müssen. So.
Ja, ja.
Dann dachte ich mir so, vielleicht hat der so einen großen Willen, dass das schon so passt. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon richtig, das alles offen zu besprechen. Aber scheitert es denn öfter an den Kindern oder an den Eltern?
Ich habe das Gefühl, jetzt die Menschen, die ich begleite, da scheitert es an den Eltern.
Eben.
Ja. Also die sind ja einfach in der Situation, wo das tatsächlich dann aktuell wird.
Du, wenn ich mir jetzt so eine... Also du machst eine Demenz-Sprechstunde an der Uniklinik in Ulm.
Genau.
Wie schaut die aus? Also wie arbeitest du da?
Also es läuft so ab, die Familien melden sich über unterschiedliche Kanäle. Ich habe auch eine Online-Sprechstunde zusammen mit einem Verein, Desideria. Da melden sich viele Familien bei mir oder weil sie mich von der Bühne her kennen oder über mein Buch kennen. Und wenn das dann möglich ist, dann lade ich die in die Klinik ein für Untersuchungen, um eben abzuklären, ob wirklich eine Demenz vorliegt. Und vorrangig sehe ich junge Leute, also unter 65 sind jung erkrankt.
Mhm.
Dann führt man erstmal mit der Familie ein Gespräch, wie empfindet der Betroffene es, wie empfinden die Angehörigen es. Und dann gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen, die man machen muss. Ja, Bild vom Kopf, MRT, Laboruntersuchungen, dann diese kognitiven Tests und so weiter. Da gibt es vieles, was man machen kann und machen sollte. Und am Ende stellen meine Kollegen und ich eine Diagnose. Und dann gibt es unterschiedliche Wege. Ich versuche den Betroffenen und den Angehörigen dann zum Beispiel auch Studien näher zu bringen, wo sie mitmachen können, weil es gibt auch immer wieder Therapiestudien, wo man mal ein Medikament versuchen kann, das in der Prüfung ist. Und dann erkläre ich den Familien erstmal, was bedeutet das jetzt für euch? was müsst ihr jetzt tun, wo kriegt ihr Hilfe her, welche Therapien muss der Betroffene jetzt machen, damit er den Status bestmöglich hält, damit der Verlauf langsamer ist. Und dann kommen die regelmäßig zu mir und wir checken immer, ob alles in Ordnung ist, ob man irgendwas nachjustieren muss und viel auch fast schon seelsorgerische Gespräche mit den Angehörigen. Und so versuche ich einfach bestmöglich für die Leute da zu sein in der Zeit, die mir halt gegeben ist an der Klinik. Das ist ja schon auch ziemlich durchgetaktet, was manchmal frustrierend ist.
Die Angst vor diesen Medikamenten habe ich bei mir auch so gemerkt, dass ich mir gedacht habe, bah, ich mag jetzt das möglichst spät erst machen, dass meine Mutter Psychopharmaka kriegt und so weiter.
Ja, aber da gibt's auch so viel, so weißt du, so Vorurteile oder irgendwelche Horrorgeschichten, die man da kennt. Die Psychopharmaka sind heute nimmer wie kennst du Einer flog übers Kuckucksnest?
Ja, ja, klar. Genau,
was man so im Kopf hat, wie die dann wie Zombies auf der Station rumlaufen. Aber klar, das passiert heute auch noch, dass Menschen viel zu sehr gedämpft werden. Aber es gibt schon auch gute Wirkstoffe, die einfach Leidensdruck reduzieren. Also zum Beispiel, wenn jemand total innerlich unruhig ist und so, das macht ja auch was mit den Betroffenen, die leiden doch da auch drunter.
Es ist dann der Kampf quasi zwischen, wo die Krankheit an einem, oder ist, hat es damit gar nichts zu tun. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es so an der Stelle, wo viel noch realisiert wird, der Kampf am größten war.
Ja, ja, genau, das kann sein, genau. Und das kann ja auch tatsächlich wie eine richtige Depression sein.
Ja,
und auch da gibt es Medikamente, die helfen können und ich finde schon...
Stimmungsaufheller einfach.
Klar, also da muss man immer vorsichtig sein. Wir wollen jetzt auch eigentlich keine Medikamente geben, aber es gibt Situationen, da können wir den Betroffenen nicht anders helfen erstmal. Und dann ist das auch okay. Da muss einfach dein Arzt genau gucken, welche Dosis passt und so. Das ist schon nicht einfach, aber ich würde Medikamente nicht grundsätzlich verteufeln.
Gibt es eigentlich, sagen wir mal, fern von der klassischen schulmedizinischen Diagnostik und Betrachtung von diesen Erkrankungen, gibt es da eigentlich irgendwelche anderen Möglichkeiten, dass man sagt, es liegt zum Beispiel, jetzt sage ich mal ganz was Banales, Vitaminmängel oder solche Sachen, dass der Haushalt von jemandem, der daran erkrankt von Haus aus, weniger stimmt als bei anderen? Gibt es sowas?
Also, naja, es gibt schon zum Beispiel Vitamin B12-Mangel kann eine Demenz auslösen. Das gibt's.
Was gibt's eigentlich im gesunden Leben, was Demenz im Alter befördert? Also sag bitte nicht Alkohol, aber es ist
was
wahrscheinlich...
Was will ich jetzt
oder?
Hören?
Das ist
also
der Alkohol,
ich sag dir
oder?
Jetzt mal was. Ich
Alkohol
sag,
ist gar nicht gut.
Jetzt hör mir mal zu. Ich habe eine gute Nachricht.
Okay.
Es gibt Studien, die behaupten, dass 2 bis 3 Gläser Rotwein am Tag das Risiko an einer Demenz zu erkranken um die Hälfte senkt.
Ist das so?
Also es ist natürlich eine schlecht gemachte Studie, aber es ist doch eigentlich
Wer
geil.
Wer hat die gemacht, ist die Frage.
Das war ich. Nein, also grundsätzlich ist Alkohol schlecht. Also eigentlich ist jeder Schluck Alkohol toxisch für unser Gehirn, leider. Aber es ist natürlich auch klar, dass man ein bisschen das Leben genießen will. Aber es gibt schon auch eine Demenzform, die ist eindeutig ausgelöst durch Alkoholmissbrauch.
Ja, blöd gesoffen gibt es ja diesen,
klar,
sagen wir, bürgerlichen
das
Ausdruck.
Auch, genau. Ja. Und ich meine zum Beispiel Bluthochdruck. Wenn du über Jahrzehnte hohen Blutdruck hast, das schädigt deine Gefäße auf Dauer massiv und das macht dann auch eine sogenannte vaskuläre Demenz, das ist eine gefäßbedingte Demenz, also so Schlägler hat man früher gesagt, wo Schlaganfälle passieren, Gefäße zugehen, weil die einfach verkalken, auf gut Deutsch gesagt. Das hat man selber in der Hand oder dass man Cholesterinwerte regelmäßig checkt, dass man Diabetes gut einstellt. Das sind einfach Risikofaktoren für Demenz. Und genauso ist ein gesunder Lebensstil eine Möglichkeit, das Risiko zu senken. Also man kann schon was tun. Wenn du zum Beispiel keinen Stress hast, ist das gut für dein Gehirn. Wenn du keinen Alkohol trinkst, ist das gut für dein Gehirn. Wenn du regelmäßig Sport machst, ist es gut für dein Gehirn. Musik machen ist gut für dein Gehirn.
Aber du bist gleich pädagogisch, die Frau Straub. Das Ding ist nur, dass ich mir manchmal denke, vielleicht geht's dir da ähnlich, dass auch das Gehirn in meinem Leben läuft, das Gehirn viel und oft.
Mhm.
Dass ich aber auch das Gefühl habe, dass das dadurch halt ganz schön im Training ist.
So ist es auch. Also das ist auch eine Maßgabe an die Patienten, wenn die Diagnose kriegen, okay, jetzt schau, dass du dich geistig forderst, weil du musst dein Gehirn trainieren wie Sportler seine Muskeln, damit das stabil bleibt, ja?
Lustigerweise hat meine Mutter wollte immer keinen Fernseher haben. So nachdem mein Vater gestorben war, hat sie gesagt, nee, sie mag jetzt lesen und so rumsitzen und irgendwie rausgehen. Aber jetzt sagt sie, sie hätte jetzt doch gerne einen Fernseher, weil sie würde gerne so Quiz-Sendungen anschauen, ja, und so Sachen wissen.
Ja, ja, aber das ist doch cool.
Ja, ja, ist super. Jetzt kriegt sie einen Fernseher.
Ja, ja, genau. Dann soll sie sich, es gibt ja 1 Milliarde Quiz-Sendungen im deutschen Fernsehen.
ein paar Sachen wird sie sich vielleicht sogar merken.
Ja, ist doch super.
Aber dann weiß sie plötzlich so seltsame Dinge, kann das sein?
Ja, dann musst du dich halt auch ein bisschen weiterbilden, gell?
Okay. Ich würde gerne mit dir, jetzt waren wir gerade bei dieser Sprechstunde, und jetzt würde ich gern die zwei Sachen, die zwei großen Themen deines Lebens mal zusammenführen, nämlich die Musik und die Beschäftigung mit diesem Thema, und aber doch wieder über dich reden, weil das war auch mit der Grund, warum ich dich eingeladen habe, war, dass ich dir so zuschaue über die üblichen Medien, und haben uns vor ein paar Jahren mal kennengelernt, und dann denke ich mir, du machst eigentlich, also du gehst auf die Bühne, schreibst Lieder, die alle irgendwie so einen positiven Vibe haben für Menschen. Also es ist, wirkt alles so, als wäre es für die anderen gemacht. Und du kümmerst dich in deinem Beruf, in deiner Sprechstunde konkret um Menschen, die da sind und Hilfe brauchen. Und du hast durch dieses Buch eine große Schar an Menschen, die zu dir kommen und für die du der Ansprechpartner bist, für dieses Thema. Wie, ist dir das bewusst, dass dein Leben in erster Linie aus Geben besteht?
Ja, und das fällt mir auch manchmal vor die Füße, aber ich kann nicht anders. Wirklich, ich glaube, das ist der Grund, warum ich da bin. So pathetisch das klingt, aber ich glaube, ich bin dafür da, um den Menschen zu helfen. Ich habe sonst keine Daseinsberechtigung.
Okay, das ist ein krasser Satz, gell?
Ich weiß.
Und was machst du dann für dich?
Ja, da bin ich noch gerade am rausfinden.
Okay.
Genau, das ist ein Prozess. Ich bin schon immer so. Also das ist jetzt nicht gekommen durch die Berufe. Ich muss das immer wieder richtigstellen. Ich war schon als kleines Kind so. Ich weiß nicht warum. Und ich tue mir schon auch Gutes, aber ich brauche Kleinigkeiten. Kauf mir eine Tafel Schokolade und gib mir Netflix. Dann geht's mir super.
Dann geht's dir super, sagst du, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Diese Leichtigkeit, die du versprühst, jetzt auch in dem Gespräch, was ja total gut tut und ich nur jedem empfehlen kann, aber deine Sprechstunde ist ziemlich voll vermutlich. Du hast eine Leichtigkeit, wenn du drüber sprichst, und du forderst auch die Leichtigkeit, ja. So auch im Umgang damit. Wenn du sagst, es geht mir gut damit, heißt es, du bist dann ruhig, oder empfindest du dann auch Leichtigkeit? Also wenn man dir jetzt die Tafel Schokolade gibt und das Netflix, wie wir gerade besprochen haben, ist dann einfach quasi Ruhe, und das empfindest du als gut, oder empfindest du dann Leichtigkeit, oder schwirren doch im Kopf die ganzen schweren Themen?
Ja, also das ist natürlich die große Krux an meinem Leben, dass mein Kopf nie stillhält. Also dass ich immer 1000 Gedanken im Kopf habe, und Netflix jetzt als Symbol ist einfach meine Möglichkeit, mal Ruhe zu kriegen, indem ich mich berieseln lass, blöd gesagt, ja. Weil also diese Leichtigkeit, die ich vermittle, die empfinde ich auch, und ich wünsche mir einfach, die weitergeben zu können, aber diese Leichtigkeit ist schon schwer erarbeitet. Und die Leichtigkeit kommt auch aus dem Leid anderer Menschen, die ich sehe. Weil ich gerne den Menschen helfen möchte, dieses Leid zu lindern, und weil ich auch ein bisschen egoistisch bin. Also ich will für mich mal ein gutes Leben schaffen, wenn ich eine Demenz habe. Ich habe schon Angst davor, dass ich mal alt allein bin und sich niemand um mich kümmert. Und ich möchte jetzt in die Welt hinausschreien, wie wir mit diesem Thema gut umgehen können, damit sich mal auch die Menschen um mich gut kümmern.
Okay, also das hast du. Ja, ich verstehe das total. Aber das schwingt, das weißt du sogar, dass, also du bist ja bewusst, dass das sogar mitschwingt.
Na klar, ich bin Psychologin. Ich meine, ich seziere ja, mich den ganzen Tag, ey.
Ja? Ja? Machst du das?
Ja, ich hinterfrage alles, wirklich. Ich hasse es. Aber ich kann nicht anders.
Was hinterfragst du gerade am meisten in deinem Leben?
Alles. Also ich stelle mir jeden Tag die Frage, will ich das? Also ist das noch richtig? Ich stelle mir jeden Tag die großen Fragen des Lebens so, was ist der Sinn meines Lebens? Wo will ich hin? Was macht mich glücklich? Und ich komme natürlich immer wieder zum Gleichen zurück, deswegen bin ich da, wo ich bin. Glücklich macht mich die Bühne, zum Beispiel deswegen, weil das der einzige Ort auf der Welt für mich ist, wo ich ganz bei mir bin, wo mein Kopf aus ist, weil da ist keine Möglichkeit, noch 1000 Sachen nachzudenken, sondern wenn ich sing und spiel, das ist wie Meditation. Und wenn dann danach nur Leute mir das Gefühl geben, es gibt ihnen auch was, ja, scheiß die Wand, dann ist es geil. Mhm. Ja, aber ich hinterfrage mich jeden Tag, aber auch so war ich schon als Kind. I don't know.
Weil du das gerade sagst mit auf der Bühne, das, kann man das auch sagen, weil ich hatte das lange in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, der sicherste Ort für mich auch als Person ist die Bühne.
Ja, und weißt du warum? Weil du da die beste Version deiner selbst bist. So geht's mir.
Ist das so?
Ja, find's
nicht. Da denke ich viel drüber nach mittlerweile, weil ich glaube, dass, also bei mir zumindest auch das so einen Suchtfaktor hatte, dass ich halt auf der Bühne habe ich mich halt gut gefühlt mit mir und so. Aber dann habe ich mal irgendwann gedacht, das kann ja auch nicht sein, dass ich mir da, dass immer nur vor anderen ich mich im Prinzip wirklich gut fühle. Und mit mir alleine suche ich quasi eine Version, mit der ich klarkomme.
Aber genau, so geht's mir auch. Klar, genau. Also mein, deswegen sage ich auch, ich denke immer jeden Tag über den Sinn des Lebens nach, weil ich natürlich auch immer schaue, wie kann ich denn diese beste Version meiner selbst, in Anführungsstrichen, von der Bühne runterholen und da mich auch so fühlen.
Ne, ich glaube, der Weg ist schon mal, dass man sich nicht so optimieren will. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt über 50 mittlerweile, ich komme mit mir, danke, komme damit klar, dass ich halt, wenn ich privat und ohne, dass jemand da ist und auch nichts mache, dass ich extrem langweilig sein kann für andere. Also dass ich eben nicht
der Entertainer
das, was ich
muss, bin
auf der Bühne, dass das gar nicht so ein großer Wesensbereich meines Ichs ist, wie ich früher immer gedacht habe.
Okay.
Sondern dass es auch, vielleicht kommt es aber auch tatsächlich durchs Älterwerden.
Ja, aber zum Beispiel, ich bin von Natur aus halt introvertiert. Also deswegen habe ich Also deswegen habe ich gesagt, ich bin gern allein. Schau auch deswegen, weil ich gar nicht so viel aushalte mit Leuten. Also mir
aber das meine
immer
ich ja zum Beispiel. Entschuldigung, wenn ich da reingehe. Weil ich habe, das war ja zum Beispiel das, was ich bei mir lernen musste, dass ich eben als Wesen sehr wohl eigentlich introvertiert bin. Mhm. Das war total lustig, weil ich vor kurzem bei einer Veranstaltung war meine Grundschullehrerin da und die hat gesagt, Mei Hannes, du warst ein total ruhiges, verschlossenes, in sich gekehrtes Kind. Du warst überhaupt kein Treibauf, was sich dann später zur Kompensation diverser Themen
der Klassiker.
Ja, genau. Was ich dann halt rausballert habe irgendwie so, dass ich halt auch vorkomme und dass man mich sieht und so diese ganzen Themen. Aber in meinem Wesen, glaube ich, bin ich eigentlich introvertiert. Und vielleicht kann man auch nur so aus sich raustreten, wie wir es tun auf der Bühne, wenn man im Kern introvertiert ist, sprich mit sich sehr wohl schon beschäftigt hat.
Mhm, finde ich auch, ja.
Und likest du dazu, wäre die das Anschlussthema, wenn du dann mit dir viel bist alleine, neigst du dann dazu, über die Dauer schwerer zu werden oder über die Dauer leichter zu werden?
Schwerer.
Ich auch.
Aber ich habe grundsätzlich schon immer einen Hang zu Melancholie. Ich glaube, das hat auch mir die besten Songs entlockt.
Ich wollte gerade sagen, der Kurt Cobain in dir sagt natürlich aber sauber in die Negativität rein.
Yes.
Das heißt, Leichtigkeit und Schwere, du gibst die Leichtigkeit in die Welt hinaus, du selber neigst dazu, schwer zu werden. Man neigt, wenn man so ist, glaube ich, dazu, viel im Außen zu sein, damit man die eigene Schwere nicht zu viel spürt, indem man nicht zu viel allein ist. Kann das sein, dass das bei dir auch so ist, ein bisschen?
Das würde ich nicht bejahen. Also ich kann gut mit mir alleine sein, ich kann auch die Melancholie gut aushalten, sie ist ein Teil von mir. Ich habe sie auch lieben gelernt. Ich muss sie nicht wegdrängen, aber ich genieße tatsächlich schon sehr diese Version von mir auf der Bühne, weil ich diese Frau selber so bewundere.
Verstehe ich.
Das ist echt strange. Und trotzdem ist es 1000% ich. Aber
ja, vielleicht genau deswegen, ohne trotzdem.
Ja.
Was ich krass finde, ist, ich habe erst die Tage, bevor wir uns jetzt gesehen haben, gab es ein Bild von dir bei Instagram, wo du auf der Bühne stehst und es war so ein Schlussmoment vermutlich. Und deine Arme gehen so nach oben irgendwie und der Kopf geht so nach hinten und du hast einen, ich würde mal sagen, vollkommen entwaffnendes Lachen in deinem Gesicht. Empfindest du nicht nur die beste Version von dir auf der Bühne, sondern auch für dich das größtmöglich vorstellbare Glück?
Ja, total.
Und hat man nicht einfach Angst, wenn wir auf das andere Thema wieder kommen, dass einem das Glück als erstes abhanden kommt, wenn man so eine Erkrankung hat? Oder ist es...
Boah, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Boah. Ja.
Weil das ist so das Ding, wo ich glaube, dass wir uns auch so einen Ausweg daraus hinlegen, weil wir, glaube ich, spüren, als erstes geht das Glück weg und dann sind wir damit beschäftigt, durch diese Hilfe dem Erkrankten seine Welt zu lassen, damit er halt wieder Glück empfindet.
Mhm. Ja.
Kann man das so sagen?
Mhm. Ja, finde schon.
Und vielleicht gibt uns das als Angehörige dann dieses Glücksgefühl, dass uns das ab und an gelingt, durch eben, dass wir nicht widersprechen in der Welt, dass wir das zulassen, dass wir das, unser Ego ja zurücknehmen müssen mit der Erkrankung, dass wir zumindest das Gefühl haben für uns, ja, wenn ich es richtig mache, dann empfindet der andere vielleicht eine andere Form, aber immerhin irgendeine Form von Glück noch.
Genau.
Ja, schönes Thema. Ich finde es schön, dass wir darüber reden. Und ich glaube, es wird Zeit, dass es gibt ja so viele Tabuthemen, die so gerade so aufbrechen gesellschaftlich. Depressionen, merkt man, es wird öffentlicher, man spricht drüber. Bei deinem Thema habe ich immer nur ein bisschen das Gefühl, was heißt bei deinem Thema, wo du dich beschäftigst, uns alle betrifft, es bleibt irgendwie trotzdem in so einer Blase hängen, obwohl es die wahnsinnig viele Leute betrifft. Weißt du warum?
Ja, natürlich, weil aus der Depression gibt es einen Ausweg, weißt du? Also es gibt Therapie. Aus einer Demenz gibt es keinen Weg zurück. Und das ist so frustrierend und angsteinflößend für die Menschen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und ich glaube aber, dass dieses Thema irgendwann nicht mehr wegzudrängen sein wird, aufgrund dessen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Also um jetzt mal ein paar Phrasen zu dreschen. Wir haben seit den 70er Jahren weniger Geburten als Menschen, die gehen. Wir haben einfach viele ältere Leute. Wir haben, glaube ich, über 30 Millionen Menschen in Deutschland, die über 50 Jahre alt sind. Und wir werden immer älter, weil die Medizin auch immer besser wird. Wir sterben an bestimmten Erkrankungen im Alter nicht mehr, aber die Demenz ist eben nicht heilbar. Das ereilt uns trotzdem. Wer wird sich um uns kümmern? Wir haben zu wenig junge Menschen im Land und wir haben noch viel weniger Menschen, die bereit sind, in den Pflegeberuf zu gehen. Wir haben hunderttausende nicht besetzte Pflegestellen in ein paar Jahren.
Und glaubst du, dass es da einen Switch geben wird, dass uns das bewusst wird endlich mal, dass wir vielleicht die Werte auch ein bisschen wieder verändern und sagen, diese Berufe, diese Tätigkeiten müssen jetzt nicht nur mit einem Applaus vom Balkon, sondern mit Geld, mit Aufmerksamkeit, mit
Arbeitsbedingungen, die
Arbeitsbedingungen.
Gut sind,
glaubst du, dass dieser Switch kommt oder glaubst du, fahren wir erstmal an die Wand und dann geht es eh nicht mehr anders, dass man es ändert?
Ich befürchte, dass wir erstmal an die Wand fahren werden, weil ich einfach merke, dass es auch in der Politik einfach nicht auf dem Tisch ist. Also klar, man spricht schon drüber, aber wir verändern nichts, wir passen nichts an. Wir sorgen nicht dafür, auch gesamtgesellschaftlich, dass diese Berufe, diese Gesundheitsberufe endlich mal mehr Prestige auch haben, dass die mehr angesehen sind, dass die Jungen überhaupt Bock haben, diese Ausbildungen zu machen oder diese Studiengänge zu belegen. Ich verstehe es nicht. Wir werden unsere Eltern oder selber pflegen müssen zu einem großen Teil. Wir selber werden niemand haben, der sich um uns kümmert unter Umständen. Wir müssen drüber sprechen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Alten in unserer Gesellschaft endlich mal selbst wieder mehr angesehen werden, oder? Also es ist doch auch schräg, dass wir die Leute so in die Ecke drängen. Ja, man will heute ja nicht mehr alt werden. Man wird höchstens Best Ager, ja, und versucht immer jung auszuschauen und mitten im Leben zu stehen. Und ja, und jetzt bin ich in Pension, jetzt gehe ich auf Reisen und boah und geil. Aber hey, wir werden trotzdem älter und irgendwann wirst auch du Hilfe brauchen. Und dann wäre es doch schön, wenn wir aufeinander achten und als Gemeinschaft auch funktionieren. Da gibt es noch viel Arbeit.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Bin auch unsicher, ob wir diese Transformation, die das bräuchte, irgendwie hinkriegen. Aber das Einzige, was wir ja machen können, ist drüber reden und ein Bewusstsein schaffen und selber irgendwie mit seinen Unzulänglichkeiten, wenn es dann soweit ist, was ich jetzt gerade erfahre, dass man oft unzulänglich ist mit der Beschäftigung, mit so einer Krankheit oder mit in der Nähe, wenn um einen herum einfach dieses Thema kommt, dass man dadurch einfach weicher wird und sich denkt, mei, kann ich halt jetzt nicht so gut, aber ich habe eben vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen Glück zu schenken und mir selber mehr im Moment zu leben. Das, glaube ich, ist schon die große, wahnsinnig banale Erkenntnis natürlich, ja. Aber es ist dann trotzdem am Schluss immer das, was man sich denkt. Also wenn ich zum Beispiel aus dem Heim rausgehe, denke ich mir, ah, die Sonne scheint zum Beispiel. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt nicht im Heim gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet. Also die Konfrontation kann uns mit diesen Themen, kann für uns auch gut sein.
Genau. Ich glaube, wir müssen es schaffen, mutig zu sein, mit dem Thema umzugehen, weil wir dann eben auch schöne Erfahrungen damit machen können, so wie du auch. Ja, so kleine Momente des Glücks, die man da erlebt, in dieser Absurdität der Situation. Und ganz wichtig ist für mich auch einfach Empathie. Dass wir Empathie haben für diese Menschen, dass wir Mitgefühl entwickeln und durch dieses Mitgefühl es auch schaffen, etwas zu geben und uns nicht immer in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die betroffenen Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich ohne sich selbst zu vergessen, aber man wird gar nicht glauben, wie viel man geben kann und es gibt einem auch wieder was zurück.
Und lustig darf es sein,
und haben lustig wir gelernt. Genau.
Liebe Sarah, das war toll, mit dir zu reden. Ich kann nur jedem empfehlen, der uns jetzt hört, sich dem Thema zu stellen und vielleicht rechtzeitig sich darum zu kümmern. Patientenverfügung wird morgen
sehr gut
runtergeladen. Und ich wünsche dir, dass du das weiter so schön für dich glücklich empfinden kannst, die Bühne, das Songs schreiben, die Beschäftigung mit anderen Menschen und dass du dich selber nicht vergisst.
Ich danke dir.